Willkommen, Alexander Strassner.
Ganz herzliches Grüß Gott.
Was sehen und riechen Sie denn, wenn Sie vors Haus treten in Spiegelhütte?
Riechen tut man eine ganze Menge, also zumindest was den Sommer betrifft. Neben dem Haus sind 2-3 große Wiesen, wo wir viele Blumen haben. Wir haben noch ein paar Tiere rund ums Dorf, also in der Regel sind es Hunde, die Kühe sind nicht mehr da. Aber es ist ein schönes Durcheinander. Was nicht mehr da ist, sind die Bratendüfte, der Wirtshausduft, das, was die Gäste so mitgebracht haben, das ist leider vorbei.
Es war einmal im Bayerwald. Da werden wir lang drüber reden heute.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Alexander Strassner, Wirtshausbub aus Spiegelhütte.
Und das liegt 8 Kilometer von Zwiesel. Wie viele Einwohner?
Ja, 70 sind es Pi mal Daumen. Es ändert sich immer, weil ein paar Leute nur zeitweise da sind, aber ungefähr.
Aber die 4 Strassners sind jetzt wieder da. Jetzt weiß ich, Sie sind Politikprofessor in Regensburg und seit 11, 12 Jahren wieder daheim, kann man das sagen?
Das kann man wohl sagen, ja. Das ist mein Geburtshaus, also fast. Mit 3 Monaten bin ich nach Spiegelhütte gekommen. Seitdem dann auch dort wohnhaft gewesen, mit kurzen Unterbrechungen. Ja, Passau zum Studium, Regensburg habe ich 5 Jahre lang gewohnt. Aber seit 11 Jahren bin ich wieder ganz zu Hause in Spiegelhütte.
So lange, wie es auch den Ferdinand gibt, den Sohn. Ich dachte mir nur, ob der nicht in 3, 4 Jahren sagt, Mensch Papa, wie konntest du aus Regensburg weg? Was soll ich denn in Spiegelhütte?
Da wäre er nicht der Erste. Das ist ein Argument, das ich ganz häufig gehört habe, sowohl von Regensburger Kollegen, ja, wieso man diese schöne Stadt wieder im Stich lässt, wieso man sich wieder ins Nirgendwo setzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in der Stadt nie richtig wohlgefühlt. Ich habe eine Zeit lang gemeint, ich müsste mich da jetzt ins Getümmel schmeißen, sofern man in Regensburg von einem Getümmel sprechen kann. Ich müsste hier ein Leben, das der Rolle eines Universitätsprofessors gerecht wird, und habe irgendwann gemerkt, dass das mein Leben nicht ist. Ja, daheim, da lief das echte Leben ab und mir zerrann meins zwischen den Fingern, das konnte ich nicht mehr akzeptieren. Es gibt 2 so Erlebnisse, die ein bisschen sinnbildlich dafür stehen, wann die Entscheidung gereift ist, dass ich wieder nach Hause gehe.
Nur zu.
Das eine war, als ich morgens die Universität betreten habe, sehr früh, kam mir ein Student entgegen und statt einer Begrüßung zum guten Morgen, sagte er zu mir, Herr Strassner, hab Sie gestern Abend gesehen, Sie haben 2 Weißbier getrunken. Das waren jetzt erstens alkoholfreie, ja, zweitens wusste ich nicht, dass ich zu einer Rechtfertigung verpflichtet wäre und zweitens, die Sommer waren doch ziemlich heiß. In Regensburg. Ich habe in der Innenstadt gewohnt. Trotz geöffneter Fenster war es unmöglich, das Schlafzimmer irgendwie runter zu temperieren. Ich habe also in der Unterhose geschlafen, auf Deutsch gesagt. Und draußen hat ein jugendlicher Mofa-Fahrer seine Runden gedreht. Und als er dann das 4., 5. Mal um 2 in der Früh vorbeigefahren ist, bin ich in der Unterhose rausgelaufen und habe ihn angebrüllt, was das Ganze eigentlich soll. Und dann habe ich gemerkt, also jetzt bist du langsam nicht mehr du selber. Ich glaube, du gehst lieber wieder heim.
Die große Stadt hat dich völlig verwirrt. 150.000 Einwohner. Dabei war ja eigentlich die große Stadt von Ihnen aus Zwiesel, eher so 10.000 Einwohner, 8 Kilometer von Spiegelhütte. Und ich habe mir sagen lassen, Sie waren 15, also es muss um den Mauerfall rum gewesen sein. Da haben Sie ein Fahndungsplakat der RAF gesehen an dem kleinen Bahnhof in Zwiesel. Hat Sie als Teenager die sogenannte große Politik schon interessiert?
Nein, gar nicht. Also die Zeit des Mauerfalls, die ist an mir irgendwie vorbeigegangen, weil es mich ein bisschen gestört hat.
Dabei hat der Bayerwald ja enorm profitiert, dass die Grenze offen ist wieder, oder?
Naja, auf den ersten Blick schon. Auf den zweiten Blick muss man sagen, dass bestimmte Mechanismen wie Zonenrandförderung beispielsweise ja weggefallen sind. Langfristig durch die Grenzöffnung und die Zeiten, in denen dann Zwiesel im Sommer gebrummt hat vor lauter Gästen, die war dann irgendwann vorbei. Also heute ist die Stadt ja eigentlich nicht wie ausgestorben, aber es geht ihr doch relativ schlecht finanziell und das ist ein Schicksal, das sie ja mit allen mittelgroßen Städten im ostbayerischen Raum teilt. Da muss man sich nicht wundern. Der Mauerfall, der ging ein bisschen an mir vorbei, weil ich damals Fußball geschaut habe, wie alle. Es war ein Länderspiel da und dann kam halt wieder irgendeine Sendung dazwischen oder eine Nachricht dazwischen, dass wieder irgendwas passiert sei. Ja, die Grenzöffnung steht unmittelbar bevor und ich habe mich schon gefreut, ja schön, aber ich möchte jetzt Fußball schauen. Dass da alle aufgebrochen sind und nach Tschechien gefahren sind, das habe ich gar nicht überrissen in der Zeit.
Wir werden reden heute viel über Ihr Buch Bayerwald Blues, schöner Titel übrigens, die Geschichte eines Gefühls Und beim Lesen wird einem rasch klar, so rustikal das alles daherkommt, im Grunde ist es eine Liebeserklärung an die Eltern und die Heimat, oder?
So ist es gedacht gewesen. Schön, dass es auch gleich so rauskommt. Eigentlich habe ich es geschrieben, weil ich sehr spät Papa geworden bin. Also mit 40 kam mein Sohn zur Welt, mein erstes Kind. Und als der auf die Welt gekommen ist, habe ich mir gedacht, naja, ich kann ihm eigentlich gar nichts von den Großeltern erzählen. Nicht nur, weil ich sie nicht erlebt habe, ich habe nur eine Oma erlebt, sondern auch, weil mir nichts von ihnen erzählt worden ist. Ja, deswegen wollte ich es erstmal festhalten, ja, was die Großeltern und der Papa so für Leute gewesen sind, als sie jung waren. Zweitens, die Mama, die lag mir seit Jahren in den Ohren. Mhm. Ich soll endlich mal alles aufschreiben, was da so passiert ist. Im Wirtshaus und in der Pension vor allen Dingen, weil es halt ein paar Geschichten gab, die waren schon
grenzwertig.
Bemerkenswert.
Also ich würde sagen, Ihr Elfjähriger sollte noch nicht frei drin rumblättern, oder?
Auszugsweise darf er. Bestimmte Formulierungen, von denen ich befürchte, dass er sie unkritisch übernehmen würde, die würde ich ihm eher noch vorenthalten wollen. Das ist richtig. Ja. Deswegen habe ich ihm das Buch auch wieder weggenommen, nachdem er die Einleitung gelesen hat. Und der dritte Grund war dann letztendlich eine persönliche Erkrankung. Also rund um mich herum wurde ja ziemlich prall und exzessiv gelebt. Ich selber habe deswegen bis ins hohe Erwachsenenalter keinen Alkohol angerührt. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht bis heute. Habe aber mit 49 Jahren einen Herzinfarkt gekriegt. Mhm. Das ist ein Witz der Geschichte auf meine Kosten gewesen. Da haben wir gedacht, das muss ich dem Schicksal jetzt ein bisschen heimzahlen. Jetzt schreibe ich noch schnell auf, was da alles passiert ist.
Und dass nicht nur die Kinder wissen, was da los war im Wirtshaus, das es ja so auch nicht mehr gibt, aber die Erinnerungen sind geblieben. Und ich habe mir gemerkt, zum Beispiel den 2-Meter-Gast, vermutlich weil ich auch 2 Meter bin, der kam mit Familie an, ist aber gar nicht mit hoch aufs Zimmer, sondern
der ist gleich im Wirtshaus sitzen geblieben, also in der Gaststube damals. Ja. Ja, hatte Frau und Kind dabei, ist ausgestiegen, hat aber gleich raufgerakelt. Statt einer Begrüßung ist mein Bier schon kalt gestellt, weil er schon mehrfach da war. Und dann mussten wir immer Tragelbier unter den Tisch stellen. Und die Frau und der Sohn haben seine Sachen aufs Zimmer getragen. Und er hat gleich mit dem Konsum der Alkoholiker angefangen.
Was so mittellustig ist.
Was mittellustig ist deswegen, weil es halt Konsequenzen hatte. Mal so ein Tragel Bier, das trinkst du mal nicht so schnell.
20 halbe.
Gut, er war ein Kavenzmann von Kerl. Aber mit der Zeit hat er es dann relativ schnell geschafft, das Tragel. Und dann ist er aufs Klo rausgegangen und ist natürlich umgefallen und hat dabei das gesamte Klo mitsamt der Spülung aus der Verankerung gerissen. Das habe ich halt mit 7 Jahren angeschaut und war schon einigermaßen fassungslos. Aber um ehrlich zu sein, ich habe aus solchen Eskapaden auch eine ganze Menge gelernt.
Ja, das pralle Leben, wir kommen später noch dazu. Als Kind kriegen Sie mit, wie gestorben, aber auch wie fremdgegangen wird. Mehr geht ja kaum.
Nein, manche Begebenheiten waren wirklich nicht das, was man heute in der Wissenschaft eine kindgerechte Umwelt nennt. Einzelne Episoden dieser Zeit, die haben mir schon den Glauben und die wahre Liebe auch ein bisschen geraubt. Ja, wenn man jung ist und ein bisschen schwärmerisch, man glaubt zum ersten Mal richtig verliebt zu sein und dann passieren solche Sachen, dann ist das schon ein bisschen irritierend zumindest. Also zum Beispiel, es kommen 2 Pärchen, das jeweils sehr großem Altersunterschied. Die quartieren sich bei uns ein, auch noch auf dem gleichen Stockwerk, gegenüberliegende Türen. Nach der ersten Nacht kommen alle 4 völlig entgeistert runter und sagen, sie müssen sofort abreisen. Und wir haben uns gefragt, ja, bitte, gern, sie haben auch alles bezahlt. War kein großes Drama. Aber wie sich herausgestellt hat, war jeweils einer der Partner waren Nachbarn im wirklichen Leben in einer Stadt 600 Kilometer entfernt. Die hatten sich nicht verabredet, sondern waren einfach zufällig bei uns im Haus gelandet und waren mit anderen Partnern bei uns zu Gast, als sie im realen Leben verheiratet gewesen sind. Die haben sich also im Urlaub zum Fremdgehen getroffen und waren dann völlig erstaunt, als sie in der Früh aus der Zimmertür rausgehen und haben sich dann wechselseitig dort getroffen. Wir haben abends dann ziemlich laut gelacht, weil wir gesagt haben, wie daheim das Leben jetzt weitergeht bei denen, das möchten wir gern wissen.
Das ist allerdings gegenseitige Geiselnahme. Die werden es mal hübsch verschweigen, beide.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Alexander Strassner, Politikwissenschaftler und Terrorismusexperte.
Spätestens seit er an seiner Doktorarbeit schrieb, ums Jahr 2000 herum. Und ich habe gestaunt, Sie notieren, da haben sich so 4 Fachleute mit dem Thema Terror hierzulande befasst. Das war fast kein Thema, habe ich das schon vergessen?
Das war tatsächlich damals ein totales Nischenthema, Terrorismus. Ich kann mich noch total gut daran erinnern, als ich damals am Ende meines Studiums am Gang des Instituts für Politikwissenschaft entlanggelaufen bin, wo die Assistenten drin saßen. Und wenn ich da entlanggelaufen bin, dann haben sie immer rausgeschaut, so mitleidig, und haben gesagt, mei, schaut's mal, da kommt der Straßner wieder mit seinem Nischenthema, das keinen Menschen interessiert, weil die haben damals alle diese Umbrüche in Mittelosteuropa analysiert und das war damals halt einfach das totale Megathema. Heute ist das natürlich ganz anders. Mit dem 11. September 2001 waren wir dann auf einmal der total gefragte Experte, obwohl ich vom internationalen Terrorismus damals noch überhaupt keine Ahnung hatte.
Bei Ihnen war es ja eher die dritte Generation der RAF.
Eben, ja. Also das war halt damals das, was mich in Zwiesel am Bahnhof dann fasziniert hat an diesem Fahndungsplakat und worin ich auch zunächst mal meinen Schwerpunkt gesetzt hatte.
Was mir auch nicht bewusst war, die 9 Morde der dritten Generation sind nicht ausreichend aufgeklärt?
Die sind zum Teil auch überhaupt nicht aufgeklärt. Es wurden juristische Konstruktionen gewagter Natur erfunden, womit man dann die Verantwortung für gemeinschaftliche Täterschaft entwickeln konnte. Im Grunde liegt es daran, dass man nur von 2 Personen weiß, dass sie in dieser Phase des Linksterrorismus in Deutschland überhaupt mit dabei gewesen sind in der Führungsstruktur.
Und Sie rechnen mit 20 Personen im inneren Kern?
Richtig.
Wie mal Daumen. Die sind noch alle irgendwo.
Ja, die müssen jetzt alle so 60, 65, vielleicht schon 70 sein. Die leben unter uns und die Taten sind ungesühnt bis heute.
Machen Tanzkurse vielleicht wie Daniela Klette. Die wurde allerdings vor 2 Jahren gefasst. Und Garweg und Staub sind weiter auf der Flucht. Was wäre, wenn Sie die was fragen dürften?
Wenn ich die was fragen dürfte, das ist in der Tat eine schwierige Frage, aber wenn ich sie was fragen dürfte, ist, wieso sie so spät in der Geschichte der Organisation tatsächlich noch weitergemacht haben. Ja, als die Jahre 1977 schon gezeigt hatten, dass der Linksterrorismus eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, dass die Organisation spätestens 1977 eigentlich schon tot gewesen ist und dass sie dann trotzdem ab Anfang, Mitte der 80er Jahre mit diesem Aktivismus weitermachen, in einer Form, die völlig ohne Ideologie auskommt, in einer brutalisierten Version ihrer selbst, das ist schon bemerkenswert. Das kann auch nicht nur ideologische Halsstarrigkeit sein, da müssen schon auch menschliche Motive dahinter stecken.
Sie sagen ja auch, die zwiespältige Besonderheit beim Linksterrorismus ist, manche meinen, es wurzelt im vermeintlich moralisch Richtigen.
Ja, das ist leider ein Argument, das sehr häufig kommt, das mittlerweile auch den Weg in die gesellschaftliche Mitte gefunden hat, dass man sich Themen sucht, die man moralisch auflädt, die man als bessere Themen, als wichtige Themen erachtet und daraus dann entsprechende Handlungsanreize ableitet. Also man darf bestimmte Dinge tun, über die Stränge schlagen, Gesetze brechen, weil man jetzt ein wichtiges, ein moralisch integres Thema besetzt hat. Und das ist tatsächlich ziemlich problematisch. Das kommt ursprünglich aus dem Linksterrorismus, das ist richtig, dass man für Gleichheit kämpft, für Gleichberechtigung, für Gerechtigkeit, dass das alles hochkomplexe Begriffe sind, über die man sich erstmal klar werden muss. Da gehen die Leute in der Regel drüber hinweg.
Auf der anderen Seite gibt es diese völkische Aufladung, dass man sagt, hier wird überfremdet, wir müssen uns erwehren.
Das ist typisch für den Rechtsextremismus, ja. Diese Anschauung, die ergießt sich dann in der Regel in parteipolitisch entsprechenden Strukturen oder halt auch in der Anschauung, dass man daraus Gewaltexzesse ableiten kann.
Was macht Ihnen gerade mehr Sorgen? Rechtsaußen, Linksaußen oder Islamisten?
Das ist immer eine ganz gefährliche Frage, weil in dem Augenblick rufen dann die Leute wieder an bei mir zu Hause, dass ich entweder das eine verharmlose oder das andere. Jedem recht machen kann man es halt in der Regel nicht. Keins von beiden, um ehrlich zu sein. Mir macht mehr Sorge die Unnachgiebigkeit im Diskurs der Menschen untereinander, die Unfähigkeit, einen politischen Streit auszuhalten, sich mit dem politischen Gegenüber auch tatsächlich auseinanderzusetzen. Als ich studiert habe, da gab es ein paar Leute, da hat man schon gemerkt, dass sie, sagen wir mal, ziemlich linksextremismusaffin sind. Aber das konnten sie auch deswegen sein, weil sie die entsprechenden Texte alle gelesen hatten. Es hat Spaß gemacht, mit denen zu diskutieren. Da konnte man sich fetzen mit denen, ja, inhaltlich auseinandersetzen. Und dann ist ganz was eigentlich Normales passiert, dass man sich nach so einem inhaltlich exzessiven Streit noch mehr wertgeschätzt hat als vorher. Man ist dann in der Achtung wechselseitig gestiegen.
Ohne den anderen überzeugen zu können.
Oder beleidigen zu müssen. Heute kommt man so weit gar nicht mehr. Ja, in dem Augenblick, in dem jemand nicht die richtige Haltung hat oder was auch immer, ist jede Diskussion obsolet und man kommt überhaupt nicht mehr ins Gespräch miteinander. Und das ist ein großes Drama, weil inhaltlich keine Auseinandersetzung mehr stattfindet, sondern man sich wechselseitig nur noch beschimpft.
Ja, und man in einem Zustand der Dauererregung und Aufregung sich aushält. Man muss dann aber dreimal vorsichtig sein. Ich habe schon geschluckt, wie ich gelesen habe. Vor Jahren haben Sie gesagt, das Stürmische, Sektiererische samt dem Gefühl, in Besitz der Wahrheit zu sein, das erinnere Sie bei den Klimaaktivisten Fridays for Future an die Anfänge der RAF. Sie nicken.
Da bleibe ich ja heute noch dabei.
Ich wollte gerade sagen, Sie könnten jetzt sagen, das war eins zu viel.
Nein, das war nicht eins zu viel. Eins zu viel ist, wenn ich gesagt hätte, die Klimaschützer benehmen sich genauso wie die RAF.
Aber bei dem Wort RAF denke ich ja immer ans Ende, an die 34 Morde und die Bomben.
So ist es. Deswegen habe ich auch von den Anfängen gesprochen, wie das Ganze entstanden ist. Und die Rote Armee-Fraktion ist als ganz typisches Ergebnis einer sozialen Bewegung entstanden. 68er-Bewegung, studentische Revolte, Lehrlingsrevolte, an deren Ende dann kleine sektiererische Grüppchen mit absolutem Wahrheitsanspruch übrig bleiben, die dann für sich in Anspruch nehmen, die absolute Wahrheit zu künden.
Und ja, aber eine Großdemo organisieren oder den Verkehr behindern ist doch was anderes,
selbstverständlich,
als sich Waffen zu besorgen.
Selbstverständlich ist das was anderes. Wenn Sie sich die Vulkangruppen anschauen, die in der letzten Zeit Anschläge auf die Infrastruktur rund um Berlin oder in Brandenburg durchgeführt haben und sich die Bekennerschreiben anschauen, dann merken Sie da ganz viele Argumente der Klimaschutzbewegung drin, dass das einfach ein Mechanismus ist, mit dem man jetzt halt hausieren gehen kann, mit dem man die Massen mobilisieren kann. Ich muss mich immer rechtfertigen an der Stelle, das ist auch in Ordnung, das mache ich auch gerne. Etwas miteinander vergleichen heißt ja nicht etwas gleichsetzen. Wenn ich jetzt als Politikwissenschaftler Diktatur mit Demokratie vergleiche, dann kommt auch niemand um die Ecke und sagt, hey, der Straßner sagt, Demokratie ist das gleiche wie Diktatur. Ich muss vergleichen. Aber in dem Augenblick, in dem ich von einem Thema moralisch so überzeugt bin, dass ich es gegenüber Kritik unangreifbar machen möchte, kann ich mich wissenschaftlich dem Ganzen nicht mehr nähern. Ich habe auch Kinder. Ich möchte auch, dass die in einer sauberen Umwelt aufwachsen. Mhm. Aber trotzdem müssen klimapolitische Maßnahmen dem demokratischen Diskurs anheimgestellt werden.
Und die Fridays for Future Schüler werden sich verwahren, dass sie mit den Sprengmeistern der Vulkangruppe verbunden werden, oder?
Die dürfen sich auch gern verwahren. Ja. Zu so einem inhaltlichen Interessenaustrag gehört ja auch, dass man sich inhaltlich streitet. Und wenn dann jemand kommt und sagt, und das ist ein Schmarrn, das kannst du nicht sagen, dann sage ich, ist okay, aber bitte warum? Ich möchte schon ein Argument haben, warum ich das jetzt nicht miteinander vergleichen kann. Was ich nicht möchte, ist, dass wenn ich in der großen deutschen Tageszeitung was zu dem Thema publiziere, dass dann um 3 in der Früh bei mir angerufen wird und gesagt wird, man wisse, wo meine Kinder in den Kindergarten gehen. Das ist dann eine Grenze, die überschritten wird, die mit demokratischem Diskurs nichts mehr zu tun hat.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Alexander Strassner, erzählt vom Bayerwald-Blues.
So sein Buchtitel. Also ich spüre schon raus, da erwartet mich mehr Wehmut und Melancholie als pure schäumende Freude.
Ja, es ist schon ein bisschen hart. Es ist auch ein bisschen schmerzhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen so an das früher Denken. Das hat was mit der individuellen Biografie zu tun, dass man einfach an die Eltern denkt, als sie noch jung waren, dass sie ein Leben hatten, das viel dramatischer gewesen ist als meins, ja, das viel mehr Herausforderungen bereitgehalten hat. Aber auch der rasante Wandel, der auch vor dem Bayerwald nicht Halt macht, der tut einem dann schon weh. Ja.
Haben Sie noch Glas vom Papa daheim?
Gerade genug. Der Papa hat mich am Ende seines Lebens immer ausgelacht, weil ich angefangen habe, die Gläser aus seiner Glashütte zu sammeln. Der war Glaskugel, hat also die Schliffmuster reingemacht. Und auch daheim dran gearbeitet. Und diese Gläser habe ich dann irgendwann mal angefangen zu sammeln. Vor allen Dingen, als die Glashütte abgerissen wurde. Und er hat mich dann ausgelacht und hat gesagt, du hast langsam mehr Gläser daheim in deinem Wohnzimmer, als wir in der Lagerhalle hatten früher. Und die hüte ich aber wie mein Augapfel.
Ja, irgendwas vom Papa muss ja auch bleiben. Geboren sind Sie im Februar 1974, also hatten vor Tagen Geburtstag. Nachträglich Glückwunsch.
Dankeschön.
In Zwiesel, dann ging es aber gleich rüber nach Spiegelhütte. Da sind sie aufgewachsen, 8 Kilometer entfernt, am Wald zur böhmischen Grenze. Ich habe mir die Karte angeschaut. Das ist schon ziemlich genau da, wo Fuchs und Hase
sich gut nachzeigen. Das ist sogar genau da, wo Fuchs und Hase sich gut nachzeigen.
Auf schöne Art?
Auf romantische Art, möchte ich sagen. Also es ist eine Gegend, in der jahrhundertelang der dunkle Wald, die schweren Winter, die harten Lebensbedingungen, die materielle Armut auf das Gemüt der Menschen abgefärbt haben. Also wenn sie jetzt in Oberbayern sind beispielsweise, ein Beispiel, ich spiele gerne Schafkopf. Und ab und zu kommen dann halt Schafkopfrunden zusammen, wo Leute aus anderen Gegenden mitspielen, zum Beispiel aus Oberbayern. Und da gibt's einen aus Oberbayern, der kriegt die ganze Zeit wahnsinnig gute Karten. Und ich habe es ihm mal gesagt, hey, das ist falsch, direkt unanständig, ja, was du für gute Karten kriegst. Und er hat mich dann angeschaut, der wusste ja gar nicht, wovon ich spreche. Ja, das ist ja selbstverständlich, dass er solche Karten kriegt. Das, wie kann denn das anders sein? Ja, also die standen immer auf der Sonnenseite des Lebens, die Oberbayern. So empfinden wir Niederbayern das zumindest immer. Das drückt sich auch in verschiedenen Redensarten aus. Ja, dieses oberbayerische Mir sein mir, das ist unser Niederbayern ein bisschen zuwider. Wir sagen, wir sind auch wer. Das ist deutlich bescheidener, das ist zurückhaltender. Das kommt halt einfach aus der Lebensrealität im bayerischen Wald, wo halt nicht nur Fuchs und Hase sich gut nachzeigen, sondern wo halt einfach die Armut das Leben bestimmt hat.
Ja, und wo es auch Nachbarn gab, die dann, als sie hörten, sie sind Professor geworden, gesagt haben, der macht ja gar nichts Richtiges.
Ja, das ist ein uraltes Vorurteil. Das ist, glaube ich, nichts Bayerwald-Spezifisches, aber das gibt es tatsächlich in ländlichen, ländlichen Regionen.
Schöner Freudscher.
Ja, aber wirklich. In ländlichen Regionen ganz häufig, dass man Akademikern unterstellt, dass sie im Grunde nichts Richtiges arbeiten. Also gerade wenn mein Auto daheim steht, in der Garage, die fürs ganze Dorf einsehbar ist, dann heißt es, der Straßner ist daheim, ergo, heute tut er wieder nichts. Und wenn er Dienstag bis Donnerstag in Regensburg ist, dann ist er in der Arbeit. Ja, dann macht er also was wie jeder andere auch. Und das ist, glaube ich, was ganz Normales. Das ist auch irgendwie goldig, wenn die Leute das so sehen.
Ja, ich habe mir es gedacht beim Lesen des Buches, dass sie einen Spagat hinkriegen mussten zwischen zwei Welten und auch zwei Zeiten. Und ich habe gestaunt, der Papa war eins von 17 Kindern. Himmel.
Ja, brutal. Nicht nur eins von 17 Kindern, sondern eins von 17 auffälligen Kindern. Also die waren alle sehr extrovertiert.
Die arme Oma.
Die Oma, die hat was mitgemacht, glaube ich. Ja. Die war ein herzensguter Mensch. Lebensklugheit und der Milde hat sich in ihrem Gemüt gespiegelt. Das war für mich als ihr Enkelkind immer eine Wohltat, sich mit ihr zu unterhalten. Aber in so einer großen Familie, das Vogelnestprinzip, da musste man natürlich in irgendeiner Art und Weise laut werden, um sich Gehör zu verschaffen. Das ist kein Wunder.
Der Papa, wohl sehr intelligent, vor 4 Jahren gestorben, leider. Für ihn blieb es bei der Volksschule. Es muss zur Arbeit gehen bei so vielen Kindern. Und er hatte auf seinem Spinden Aufkleber.
Ja, also er war von rasender Intelligenz. Das war es gar nicht, das, was ihm so das Leben so schwer gemacht hat. Er hatte gleichzeitig ein Herz aus Gold und war wahnsinnig schnell verdrahtet. Also dem mussten alle Menschen auf die Nerven gehen. Jeder, der irgendwie ein bisschen langsamer war als er, der war für ihn eine richtige Zumutung. Und dass er die höhere Schulbildung nicht absolvieren konnte, das hat ihn sein Leben lang gewurmt. Das hat man auch gemerkt. Als ich dann jugendlich war, habe ich mit dieser Unart des Comiclesens begonnen. Und da fand sich dann einmal ein Aufkleber drin. Da stand drauf, hier verkümmert ein Genie. Und den hat er gesehen und dann hat er sofort gesagt, den muss er unbedingt haben. Und den hat er an den Spind in seiner Arbeit geklebt.
Ach Mensch.
Und da klebte er dann bis ans Ende seines Lebens.
Halb lustig. Und die Mama, die hat Wurzeln in Böhmen, ist aber in Spiegelhütte geboren und kehrte als Witwe mit 29 Jahren und 2 Kindern zurück aus dem Württembergischen, zurück nach Spiegelhütte. Und wie lange ist sie dann da allein geblieben?
In Spiegelhütte ist sie nicht lange allein geblieben. Noch in Zwiesel hat sie dann meinen Vater kennengelernt. In Zwiesel hat sie dann ein Wirtshaus eröffnet. Und nach wenigen Jahren ging es dann schon nach Spiegelhütte, als ich und mein etwas älterer Bruder geboren worden waren.
Die Mama war eine großartige Köchin. Wenn Sie die Augen schließen, was riechen Sie?
Oh mein, böhmische Knödel. Immer böhmische Knödel. Und zwar die böhmischen Knödel, die man stilecht mit dem Zwirn auseinanderschneidet. Also nicht die Semmelknödel, die man halt so überall findet, sondern da, wo noch richtig Arbeit drin steckt. Das war wirklich unwahrscheinlich. Sie hat ja von ihrer Mama sehr viele Tipps und Kniffe gekriegt, was die Küche betrifft, generell die böhmische Küche. Und dann hat es natürlich durch ihr Leben in Bayern, aber auch in Baden-Württemberg quasi so ein Mischmasch aus unterschiedlichen Regionalküchen verarbeitet und da war nie irgendwas dabei, was von der Lebensmittelindustrie gestammt hätte. Mein persönlicher Favorit waren immer die Wacker. Wacker sind Dacis, glaube ich, sagt man in Oberbayern. Aus den Waldfrüchten, Heidelbeeren oder Himbeeren oder Zwängerlin, also Preiselbeeren, die sie dann gemacht hat. Die berühmten böhmischen Buchteln, die Leute heute noch anhalten, ob sie es nicht mal wieder machen könnte.
Ich muss aufpassen, dass ich nicht sage, Bovidl Datschgel Patschgel.
Genau, Bovidl Datschgel aus der schönen Tschechoslowakei, ja, wie man es immer so schön sagt.
In jedem Fall muss es unendlich sinnlich gewesen sein. Ein Wirtshaus mit Fremdenzimmern. Also Taubenschlag, Gäste, die haben ihre Söhne, die Töchter dabei, die Mama kocht. Paradies. So.
Ja, was man sich halt immer unter einer Pension so vorstellt. Also heute ist eine Ferienpension natürlich etwas, wo Menschen kommen, ins Zimmer verfrachtet werden, da gibt es ein WLAN, da gibt es einen Fernseher und dann sieht man es den ganzen Tag nicht. Das war damals bei uns natürlich ganz anders, das war faktisch Familienanschluss. Also ich habe alles mitgekriegt von den Leuten und die Leute haben alles mitgekriegt von mir. Es gab keinerlei Geheimnisse, die ich gehabt hätte. Die haben an allen lebensverändernden Ereignissen teilgehabt, sei es jetzt die Pubertät, mein erstes gewonnenes Schafkopfturnier, die erste gescheiterte Liebesbeziehung, die Führerscheinprüfung, die haben mich da bejubelt und mich beglückwünscht. Das war sehr sinnlich, es war sehr intim, es war aber ehrlich gesagt schön. Die Familie war immer wechselnd zusammengesetzt, neben der Kernfamilie, die große Familie mit den Gästen oder wie wir auch gesagt haben, die Fremden oder wie es in der Regel heißt, die Preisen.
Und Flirts frei Haus. Es kamen ja im Sommer immer wieder Töchter mit.
Das war seltsam. Das war wirklich seltsam, weil der Hübscheste war ich jetzt wirklich nicht. Kann man in der Rückschau schon so sagen.
Aber im letzten Dorf war keine Wahl mehr.
Wahrscheinlich. Also das muss es gewesen sein. Oder es war einfach die Alternativlosigkeit, dass die Leute im Urlaub halt einfach ein bisschen liberaler gewesen sind. Ja. Die jungen Leute haben auf der Suche nach der Liebe wahrscheinlich sich in die Liebe selbst verliebt und dann war halt ich der einzige Ansprechpartner, der weit und breit war. Vielleicht war es ein bisschen ein Charme, aber tatsächlich gab es so erste immer ganz harmlose Liebeleien mit den Gästetöchtern, meistens im Dachgeschoss, wo es ein bisschen heißer gewesen ist als im Rest des Hauses.
Da machen wir jetzt mal die Tür zu und schauen gar nicht so genau hin. Und die Marotten der Gäste sind auch nicht nur lustig gewesen, gell?
Manche waren auch richtige Geistesriesen, die haben gesagt, Mensch, die im Bayerischen Wald, die haben so ein scheiß Fernsehprogramm, nächstes Mal bringe ich meinen eigenen Fernseher mit. Das war natürlich schon ziemlich erheiternd für uns, weil die wirklich gemeint haben, sie fahren so zu den dummen Leuten in den Urlaub. Das war natürlich hinten und vorne nicht so. Aber wir ließen sie zumindest mal in dem Glauben, zumindest die Mama und ich. Der Papa als rastloser Geist war dazu natürlich nicht in der Lage. Ja, wenn da jemand so dumm dahergeredet hat am Anfang, der hat dann gleich seine Abfuhr gekriegt und dann musste man die Versöhnung anstreben.
Der Papa war aber auch fähig zur Rampensau anscheinend und hat abends große Auftritte gehabt. Aber wir schwenken mal vom Komischen zum Tragischen. Sie waren zwei, als ihr Bruder starb. Was war denn da los?
Der war von Geburt an schwer behindert. Das war das erste Kind meiner Eltern. Also wie gesagt, die Mama hat ja zwei Kinder aus erster Ehe mitgebracht. Die waren aber so viel älter als ich, dass ich sie eher als Erziehungsberechtigte wahrgenommen habe.
Ja, die Abstände waren 10 Jahre bei der Schwester und 13 beim Halbbruder.
Genau, so ist es. Ja. Und mein echter Bruder, in Anführungszeichen, der war halt 2 Jahre älter als ich, aber schwer behindert von Geburt an. Ich weiß noch genau, als ich dann geboren wurde, hat die Mama vor lauter Angst, weil ich nicht gleich geschrien habe, nach der Entbindung hat sie Angst gehabt, dass mit mir schon wieder was nicht stimmt und war dann aber ganz froh, als die Fruchtblase entfernt gewesen ist, habe ich laut gekräht und dann war es recht erleichtert. Ja. Der war von Geburt an schwer behindert. Warum? Weiß letztendlich bis heute kein Mensch. Ja. Man hat da auch nicht nachgeforscht oder was auch immer. Wie ich im Erwachsenenalter erfahren habe, wusste man nicht, ob seine Erkrankung auch bei mir auftreten würde. Man konnte erst nach der Pubertät tatsächlich sicher sein. Und rund um den 20. Geburtstag rum haben mir das meine Eltern gesagt und ich war ordentlich entrüstet und habe mich ironisch bedankt, dass wir das jetzt erst sagen. Aber insgeheim war ich schon froh. Also das hätte wahrscheinlich schnurgerade in die Hypochondrie geführt, wenn ich das als Kind oder Jugendlicher gewusst hätte.
Ja, und Sie beschreiben recht eindrucksvoll das Ausmaß der Erschütterung, vor allem beim Vater, der sonst nicht so übermäßig nah am Wasser war, wohl. Der Sohn, der Alexander, der hat die Hobbys Akkordeon und Basketball. Wo sind Sie denn weitergekommen?
Also das Akkordeon habe ich fertig gelernt. Das spiele ich bis heute mit viel Leidenschaft, aber immer nur für mich. Also nie öffentliche Auftritte. Im Basketball war ich leidlich erfolgreich, also dafür, dass wir so ein kleiner Ort gewesen sind und eigentlich auch ein ganz kleiner Verein. Das waren ein paar wunderschöne Erlebnisse, die man da gehabt hat. Wir sind zu Turnieren gefahren, nach Spanien, nach Italien.
Von Zwiesel aus.
Von Zwiesel aus, ja. Und zwar immer gleich der ganze Verein, damit sich's auch rentiert. Und das sind bleibende Erinnerungen, die da sind, vor allen Dingen, weil ein paar Mannschaftskollegen dann auch Lehrer gewesen sind von mir am Gymnasium. Und da sind sehr intensive Verbindungen daraus entstanden.
Weil Sie gerade das Gymnasium gestreift haben, wir sind noch so mit einem Zeh in der Zeit, 84 rum, wo die Verwandtschaft gefragt hat, ja, muss denn der aufs Gymnasium?
Ja, der Einzige aus der Verwandtschaft, der aufs Gymnasium geht, braucht es das. Ja, muss das jetzt wirklich sein? Aber es war mein Wunsch. Ja. Ich wollte es machen und ich glaube auch, der Papa hat da nicht nur nichts dagegen gehabt, sondern das auch noch sehr gezielt gefördert, weil seine eigene Biografie da natürlich dahinter stand. Er wollte immer, dass ich das aus mir machen kann, was er halt nicht aus sich machen konnte. Dafür bin ich ihm bis heute ganz dankbar.
Und dann haben wir noch eine kleine Brücke vom Akkordeon zu Heavy Metal.
Ich wusste, dass mich das nochmal einholt.
Sie sind so ein Gemütsmensch. Sie sitzen mir so freundlich, halbglatzig, sage ich mal, gegenüber. Also lange Haare beim Headbang wäre gerade schwierig.
Ich habe es versucht. Ich habe es versucht, mir lange Haare wachsen zu lassen, aber meine Haare waren so eine Mischung aus Stahlwolle und Stacheldraht. Als junger Mensch, ja, da muss irgendwo mal ein Rauhaardackel seine Gene eingespeist haben. Und der Versuch, lange Haare wachsen zu lassen, das war ein Desaster.
Warum denn diese Musik?
Ja, ich nehme an, das war typisch pubertär, sich von der Erwachsenenwelt abgrenzen, soweit es nur ging. Ich habe halt Akkordeon gespielt und ich konnte irgendwann die Gaststube nicht mehr betreten, ohne dass irgendeiner von den Gästen gesagt hat, Alexander, spiel uns halt irgendeinen Obergreiner-Song. Und ich habe es halt nicht mehr hören können. Ja, das war immer das Gleiche.
Dann lieber Megadeth.
Ja, zum Beispiel Megadeth wäre ja Popmusik gewesen für mich. Ja. Also nur das grausamste Gewürge war wirklich gut genug für mich. Und da habe ich mich eine Zeit lang wohlgefühlt. Ich vermute, ich habe Selbstbewusstsein draus gezogen.
Ja, und schön so, schwarz angezogen.
Ja, selbstverständlich. Also wenn
sinnend, was, existenzialistisch, verhangen durch Spiegelhütte.
So ist es. Ja, wenn überhaupt, dann nur auf der Terrasse gesessen. Ansonsten habe ich damals alles verachtet, was mit dörflicher Kultur zu tun hatte und habe mich nach der großen Welt gesehnt.
Headbangen geht auch ohne Haare. Jetzt kann sich jeder fragen, was wohl Ihr Favorit war. Ich nenne mal ein paar Liedtitel. Bitte? Tornado, extreme Aggression oder Bombenhagel?
Also der absolute Höhepunkt auf den gymnasialen Sessions war natürlich Bombenhagel. Ja, also natürlich, der Titel ist ja vollkommen bescheuert, aber es war halt einfach das Lied, das uns damals einfach alle begeistert hat. Ja, da konnte man nämlich so rumspringen wie im Veitstanz und wenn es dann so richtig abgegangen ist, dann haben wir uns gegenseitig angerempelt und umgeworfen, bis einer unter der Bierbank gelandet ist und erst wenn es irgendwie physische Verletzungen gegeben hat, dann war es ein gelungener Abend.
Vermutlich auch ein Impuls, dass Sie dachten, ey, ich wäre Terrorismusforscher.
Ja, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, das wäre mal spannend zu erforschen.
Ja. Wir spielen jetzt aber nicht Bombenhagel, sondern es geht mehr Richtung Akkordeon. Sehen Sie es uns nach. Von einer Band, die es so leider nicht mehr gibt, von Unterland. Mir san vom Void daheim. Sie nicken.
Mir san vom Void daheim. Dies Kinder jeder gleich, wen's von den Bergen halt, na sommer mir dabei, und wen nach Stutzer kracht, na sommer mir am Weg, mir san vom Wald dauern, da.
Bayern 2, 1:1 der Talk, heute mit meinem Gast Alexander Strassner, Politikprofessor aus Regensburg, aber geboren, aufgewachsen im Raum Zwiesel. Und Sie schreiben inmitten einer wunderbaren Landschaft, umgeben von einem Riesenhaus. Und ich wusste, meine Eltern bleiben für immer zusammen. trotz dieser Fetzenstreitereien, die Sie ja auch schildern?
Ich glaube eben deswegen. Ja. Die haben halt in frühen Jahren schon gewusst, dass sie sich auf Gedeih und Verderb aneinander gekettet hatten. In finanzieller Hinsicht, in familiärer Hinsicht, was die Anschaffung des Hauses betrifft. Ja, das kann man sich ja heute auch gar nicht mehr vorstellen. Ja, die haben das Haus gekauft ohne irgendwelche Eigenmittel und mussten alles über Schulden finanzieren. Und weil der Vater deswegen monatelang schlaflose Nächte hatte, haben sie über Monate hinweg abends nur Butterbrot gegessen, während die Gäste ausufernd verköstigt wurden. Ja, ich habe das gesehen, dass die da Fleisch gekriegt haben und die Gnödel, und der Papa hat sich über Butterbrot nach dem anderen geschmiert. Das ist heute unvorstellbar, so ein Lebenswandel.
Aber gemocht haben sie sich auch.
Ja, sie haben sich gemocht, selbstverständlich haben sie sich gemocht. Sie haben sich gegenseitig getritzt, sie haben sich gestritten bis aufs Blut, und dann ist es ihnen eingefallen, dass sie sich zum Singen zusammensetzen. Und dann haben sie die typischen Weitler-Lieder gesungen und die Gäste haben geweint, weil sie so schön zweistimmig singen konnten. Und wenn das Lied vorbei war, dann konnten sie nach einer Viertelstunde wieder streiten. Aber das war ganz normal damals.
Und für sie war klar, da gehöre ich hin, da habe ich einen Rückhalt. Allerdings dann irgendwann kommt das Abitur 1994.
Und dass ich dann nach dem ersten Semester mit der Politikwissenschaft in Berührung gekommen bin, das war wie ein Erweckungserlebnis für mich.
Ja, Uni Passau, man muss sich gar nicht groß über die Karte beugen, auch nicht so weit weg. Das ist jetzt nicht die Flucht nach Hamburg, Berlin, Köln.
Wäre auch gar nicht gegangen. Ich habe sofort wieder nach Hause müssen zum Basketball spielen, am Mittwoch auf Nacht. Also die ersten 2-3 Semester war ich ja eigentlich eh bloß 2-3 Tage in der Woche in Passau, habe die Vorlesungen so gelegt, dass ich möglichst viel Zeit daheim verbringen kann. Offiziell zum Sport, aber mir hat das daheim schon auch gefehlt. Der größere Bruch war dann tatsächlich nach dem Studium bzw. nach der Promotion dann auch tatsächlich nach Regensburg zu ziehen.
Kann man Politikprofessor eigentlich fragen, ja, fragen kann man immer, was er bei der letzten Bundestagswahl gewählt hat?
Ja, selbstverständlich dürfen Sie das fragen. Die Frage ist bloß, ob Sie mir jemand auch beantwortet. In der Regel wähle ich immer was anderes.
Es gibt im Ernst?
Ja. Es gibt politische Parteien, die ich nicht wählen würde, aber ich bin eigentlich der klassische Wechselwähler, wenn Sie so wollen.
Sie hatten fast alle Farben schon mal?
Fast alle Farben hatte ich schon durch. Ich habe aber ganz häufig exzessiv Gebrauch gemacht von meinem Recht des Nichtwählens bzw. des Ungültigwählens.
Was?
Ja, nicht zur Wahl
Herr
zu gehen.
Professor, in der Demokratie ist das doch.
Ich weiß, und mein Mailfach quillt wahrscheinlich über, aber das macht gar nichts. Das Nichtwählen kommt nicht in Frage für mich, aber das Ungültigwählen. Das Ungültigwählen ist eigentlich ein ziemlich eleganter Mechanismus, um zum Ausdruck zu bringen, dass man mit den dargestellten Eliten, mit den konzipierten Lösungsansätzen nicht einverstanden ist, beziehungsweise sich mit ihnen nicht arrangieren kann. Das ist der bessere Mechanismus, als nicht zu wählen.
Oder mitmachen.
Oder mitmachen, selbstverständlich. Also parteipolitisch zu engagieren, wäre die allernächste Zäsur im Leben. Ich muss auch ehrlich sagen, dass mich ein bisschen juckt. Ich komme jetzt auch langsam ins Alter, wo ich mir denke, na, vielleicht möchte ich auch mal ein bisschen was bewegen.
Ja.
Und selbst wenn das in der Kommunalpolitik dann die Frage ist, ob der Bürgersteig jetzt auf die linke oder auf die rechte Seite hinkommt, wäre es auch schon mal was.
Da bin ich mal gespannt. Mit 52 sind Sie ja im besten Alter.
Vielen Dank.
Aber vermutlich in jedem Fall in Spiegelhütte werden Sie wohl bleiben. Das sind Sie ja jetzt mit der Familie, weil Regensburg zu groß war. Und jetzt haben Sie 3 Tage, habe ich mir gemerkt, Uni, Regensburg und 4 Tage Spiegelhütte. Ist das für Sie das Beste aus 2 Welten?
Besser könnte man es gar nicht sagen. Es ist auch deswegen das Beste aus 2 Welten, weil der Montag und der Freitag halt einfach dafür reserviert ist, diese ganzen Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Also Korrekturarbeiten, Beurteilung und Schreiben von Gutachten beispielsweise. Das kann ich also alles von zu Hause machen, da muss ich nicht in Regensburg sein. In Regensburg komme ich meistens auch zu solchen Sachen gar nicht, weil es die ganze Zeit an der Tür klopft.
Und es ist auch daheim, weil Sie nie so wirklich weg waren, oder?
Ich war eigentlich nie weg, ja. Also auch gedanklich war ich nicht weg.
Und gilt denn unverändert, was ich in Ihrem Buch auch gelesen habe, Zugroste werden letztlich im Void nicht akzeptiert?
Sagen wir mal so, so schlimm wie in den 80er Jahren ist es nicht mehr. Also in den 80er Jahren, da hätten sich die Zugroßten auf den Kopf stellen können, das war alles zum Scheitern verurteilt gewesen.
Auch für wenn mich, ich richtig nett bin.
Besonders dann, wenn Sie richtig nett sind. besonders wenn man versucht, sich in diese Menschen mit einem starken Lokalkolorit hineinzuversetzen, sich anzupassen, jeden Tag ein Schwein zum Essen, Bärwurz zu trinken, Akkordeon zu lernen oder am allerschlimmsten den Dialekt zu erlernen. Also das alles bleiben lassen, das führt in die Katastrophe. Aber mit den Leuten sich zu arrangieren, geduldig zu sein und langfristig die gut versteckte Herzlichkeit kennenzulernen, das gelingt dann doch manchen.
Die Frage ist halt, wie viele Kinder Ferdinand und Josephine ihre in Spiegelhütte zum Spielen haben.
Nicht so viele. Also meine Tochter, die leidet erkennbar darunter, dass jetzt nicht so viele Kinder im Dorf sind.
Die Achtjährige.
Ja, genau. Die muss man dann in der Regel dann mit dem Auto wohin fahren.
Der Papa hat auf jeden Fall eine mächtige Liebeserklärung gleich an den Anfang geschrieben von seinem Buch in die Widmung. Für Ferdinand und Josephine, die beiden Gründe, wieso es mich gab. Eieiei, ich dachte mir in Umkehrung, ohne Kinder wären sie nichts.
Nein, das ist ein ganz bewusst gesetzter Kontrapunkt. Ich habe halt einen Beruf, in dem ich viel mit Menschen zu tun habe, die, naja, schon einen Gutteil ihres Selbstbewusstseins aus ihrer beruflichen Tätigkeit ziehen. Es gibt schon Ordinarien, die schon sehr stark Professor sind, ja, die auch so angesprochen werden wollen. Ich habe das Glück am Institut für Politikwissenschaft, dass ich da wirklich ausnahmslos mit netten Leuten umgeben bin. Aber wenn man mal ein bisschen weitere Kreise zieht oder Vertreter meiner Zunft in der ganzen Bundesrepublik sieht, da sind ein paar Leute dabei, die haben schon, naja, sagen wir mal, die hätten soziale Schwierigkeiten, im Bayerwald Fuß zu fassen. Und das ist etwas, was ich immer vermeiden wollte. Ich wollte einfach ganz normal bleiben und die echten Sachen, die wichtigen Sachen, die passieren daheim. Ja, da ist die Familie, da ist die Herzenswärme und der Beruf ist im Grunde ein Beruf wie jeder andere auch.
In Ihrem Fall kreist der Beruf um Politik und dann hat er auch noch das Buch geschrieben, Bayerwald Blues. Und das kriegen wir jetzt alle in eins, denn jetzt schaue ich mal ins letzte Ergebnis vor einem Jahr, Bundestagswahl. Stimmkreis Regen-Freyung Grafenau, CSU 38%, AfD 31%, Rot-Grün, die habe ich jetzt gleich zusammengepackt, weil die Zahlen so mini sind, 11. Klare Verhältnisse bei Ihnen, ne?
Das kann man wohl sagen, war aber nicht immer so. War nicht immer so deswegen, weil eigentlich die Glas- und die Holzindustrie im Bayerischen Wald, speziell in diesem Zwiesler Winkel, für eine sehr starke Verankerung der Sozialdemokratischen Partei gesorgt hat. Also wenn man mal sehr weit zurückgeht in der Geschichte, nach 1918 haben die Landkreise Regen und Freyung Grafenau sogar für die Räterepublik gestimmt, waren also waren also erzsozialistisch und das, obwohl dem Bayerwald immer so ein konservatives Urgehen zugeschrieben wird. Das ist also überhaupt nicht so. Naja, in den letzten Jahren ist natürlich viel passiert. Also vor allen Dingen der ökonomische Niedergang der Region hat doch bemerkenswerte Ausmaße angenommen. Die sogenannte Flüchtlingskrise seit 2015 hat vor allen Dingen an den Grenzen dazu geführt, dass auch ein Stück weit das Versagen der Staatsorgane oder zumindest die Überforderung der Staatsorgane deutlich geworden ist. Also wer in dem Zeitraum mal in Tschechien am Grenzübergang gewesen ist oder in Passau am Bahnhof, der hat schon gemerkt, was da für eine massive Herausforderung geschultert worden ist oder versucht worden ist zu schultern in dem Zeitraum. Insofern erklärt sich das auch ein bisschen. Ansonsten mag es der Mensch im Bayerischen Wald halt einfach nicht, wenn er in irgendeiner Form moralisch geschulmeistert wird. Bestimmte Wahlempfehlungen oder bestimmte Wahlabgaben tunlichst sein zu lassen, da möchte man sich nichts reinreden lassen. Und es gibt halt mittlerweile auch Erklärungsansätze für das gute Abschneiden gerade der AfD, die darin liegen, dass konservative oder sagen wir mal klassische Lebensentwürfe im Bayerischen Wald halt einfach immer noch eher die Regel sind. Und die Menschen, mit denen man da gesprochen hat, die haben gesagt, unser klassischer normaler Lebensentwurf, Hochzeit, Kinder kriegen, bezahlbare Arbeit, bezahlbares Brennholz, was auch immer, das kommt in der Politik nicht mehr vor.
Es ist nur erstaunlich, wie schnell sich die Stimmung gedreht hat, weil an diesen großen Strömen hat sich ja jetzt nicht so rasch was geändert. Aber dieses beliebte Einprügeln auf den Boxsack namens Linksgrün Vogue, woher kommt denn diese Lust jetzt? Was vor 5, 6 Jahren noch diskutiert wurde, vielleicht auf die Nerven ging manchen, aber ja auch aus eigenem Recht zum Teil geschehen ist mit Männer, Frauen, Geschlechtergerechtigkeit. Das ist ja ein Vollfeindbild geworden.
Das ist richtig. Ich habe jetzt keine empirische Grundlage. Ich glaube, das wäre auch langweilig, das hier auszubreiten. Aber ich glaube schon, dass dieser Topos, dass dieses Thema einfach überstrapaziert worden ist. Es war natürlich logisch. Also man kann ja den Bezug zum Buch von mir also durchherstellen. In den 80er Jahren war Minderheitenschutz ein Fremdwort. Zu einer Minderheit zu gehören, muss die Hölle gewesen sein. Damals in dem Zeitraum. Und ab 2000, 2005 rum kehrt sich dieses Bild auch vollständig um. Die gesamte Öffentlichkeit, die mediale Öffentlichkeit, die parteipolitische Öffentlichkeit wendet sich jetzt geradezu exzessiv den Minderheiten zu, macht für sie Politik, versucht achtsame Sprache einzuführen und das führt dazu, dass sich klassische Lebensentwürfe halt einfach nicht mehr gespiegelt sind. Vielleicht hat man es da auch übertrieben auf bestimmte Art und Weise, sodass die Menschen jetzt so mit solcher Werf sich von diesem Thema abwenden. Ich glaube einfach, dass im Augenblick das Pendel halt einfach genauso exzessiv in die andere Richtung schlägt, wie es vorher in die andere Richtung geschlagen ist. Aber es wird sich auch wieder einpendeln.
Ja, vor allem, weil Frauen zum Beispiel keine Minderheit sind.
Selbstverständlich sind Frauen.
Ihre Rechte.
Aber zwischen den unterschiedlichen Polen hat sich halt ein veritabler Graben aufgetan. Die Polarisierung ist dysfunktional geworden, sagt man in der Politikwissenschaft. Sie ist ungesund, auf Deutsch gesagt. Und über den Graben hinweg beschimpft man sich bloß noch gegenseitig, statt inhaltlich sich auszutauschen.
Und manche greifen gern zur Schaufel. Wie stehen Sie zu Aiwangers "Wir müssen uns die Demokratie zurückholen"?
Mei, da steckt immer so viel symbolische Politik drin. Politiker wissen natürlich, dass sie Schlagzeilen produzieren müssen. Ja, immer griffige Formeln. Der Max Weber nannte das immer das sogenannte dritte Gesicht der Macht. Ja, das Thematisieren von Begriffen oder das Schaffen von Formulierungen, die dann einen hohen Wiedererkennungswert haben.
Und wo ist dann die Linie zwischen Populismus und Demagogie?
Ja, selbstverständlich. Da gibt es keine klare Trennlinie. Ich warne auch davor, so Begriffe wie Populismus in irgendeiner Art und Weise zu dämonisieren. Populismus ist auch eine Regierungstechnik, die durch Regierungen angewandt wird, um Unterstützung zu generieren. Das ist ein Mechanismus der Opposition, um Regierungshandeln zu kritisieren. Die Politik ist voll von populistischen Einwürfen. Sie darf halt nicht zum zentralen Inhalt der Politik werden, weil ansonsten wird Politik substanzlos.
Und was machen wir jetzt mit der Brandmauer?
Tja, die Brandmauer ist eine sehr problematische Erfindung, meiner Anschauung zufolge. Sie klammert einen Teil der Bevölkerung faktisch von der politischen Willensbildung aus. Irgendwann wird das demokratietheoretisch ein Problem, weil wenn Demokratie Volksherrschaft bedeutet, dann sind bestimmte Minderheitsrechte halt einfach keine Minderheitsrechte mehr, wenn es dann um 30-35% der Bundesbevölkerung geht, die aus welchen Gründen auch immer sich für eine Partei entschieden haben, dann wird es irgendwann schwierig, die Legitimation des Systems aufrechtzuerhalten, ohne Brandmauern nicht einzureißen, aber zumindest sie mal zu beschädigen. Es raufen ja immer zwei unterschiedliche Mechanismen miteinander. Ja, soll man mit dieser Partei kooperieren, um sie zu entdämonisieren, damit sie sich in der politischen Verantwortung mal bewähren müssen? Und wenn sie dann scheitern, dann hat man sie hoffentlich los. Oder stellt man sie ins gesellschaftliche Abseits. Beides sind sehr gefährliche Strategien.
Und wenn Sie darauf abzielen, den Parlamentarismus zu überwinden, ein anderes System einzurichten?
Demokratien müssen wehrhaft sein. Das ist keine Frage.
Dann doch Brandmauer.
Um ehrlich zu sein, es gibt einen ganz zentralen Satz in der Erkenntnistheorie. Er ist ein Zeichen von Weisheit und er lautet: Ich weiß es nicht. Ich bin unsicher. Und ich mache mir auch Sorgen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Optimismus Pflicht. Und die bundesdeutsche Demokratie ist nach mittlerweile 80 Jahren so stabil und so imprägniert gegenüber extremistischen Herausforderungen, dass man langsam einmal auch die große Angst sein lassen könnte und vielleicht ein bisschen Vertrauen in die Demokratiefestigkeit unserer Institutionen und Akteure, dann kann man auch die AfD inhaltlich bekämpfen.
Dann schließe ich vielleicht noch einen kleineren Bogen ins scheinbar Private. Sollen Ihre beiden Kinder mal mit 16 wählen dürfen?
Ich würde mich freuen, wenn es dann ginge, über die kommunale Ebene hinaus. Denn ich glaube, wir haben den jungen Generationen in den letzten Jahren ziemlich viel zugemutet. Ja, nicht nur während Corona, wenn ich daran denke, wenn ich in dem Alter nicht Basketball spielen hätte können, nicht rausgehen können, nicht auf meine Heavy-Metal-Konzerte gehen, das wäre eine Zumutung für mich gewesen. Das muss für die Leute auch so gewesen sein. Die haben mit Sicherheit elementare Jahre ihrer Jugend nicht wahrnehmen können. Jetzt wird ihnen mit der Wehrpflicht fast schon gedroht. In den nächsten Jahren, wir müssen uns langsam mal was einfallen lassen, dass wir die Leute bei der Stange halten oder für die Demokratie begeistern. Und da wäre zumindest mal das Wahlrecht ein ganz logischer Schritt.
Dann blätter ich zuletzt nochmal im Bayerwald Blues und gehe zu einer Hauptdarstellerin im Buch, der Mama. Die gibt's noch, die ist 84. Die wohnt mittlerweile in ihrem alten Studierstüberl.
Genau.
Und was macht sie da so?
Die strickt den ganzen Tag. Sie kümmert sich um ihren Garten und sie wartet vor allen Dingen auf ihre Enkelkinder. Die stellen sich in schöner Regelmäßigkeit ein. Gerade weil sie es auch immer noch schön versorgt mit Feinheiten aus der Küche. Also sie kocht noch ein bisschen für sich selber, erzählt alte Geschichten von früher, vom Opa. Und das genießen die Kinder auch recht, dass die Oma noch da ist.
Und draußen schweigt der Bayerwald.
Ganz laut.
Und da wird er bleiben, der Professor Strassner.
Ja, im Bayerischen Wald gibt es eine schöne Formulierung, dass man aus dem Haus nur noch mit den Füßen voran rausgeht. Die fand ich früher ganz seltsam, aber mittlerweile verstehe ich, glaube ich, ihren Inhalt ein bisschen besser.
Möge es noch lange dauern.
Vielen
Dank. Danke fürs Kommen und für die Stunde.
Sehr gern geschehen, hat riesigen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das freut mich. Das Gespräch mit ihm finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek.